Text aus Psalm 22 mitgebracht. Für viele von uns ist es eigentlich ein relativ bekannter Psalm. Ihr dürft gerne schon aufschlagen. Psalm 22, wenn ihr die Bibel in der Mitte aufschlagt, dann kommt ihr in das Buch der Psalmen, dann ein bisschen weiter nach links. Da kommt ihr dann Richtung die niedrigeren Psalmen und da wollen wir Psalm 22 miteinander lesen. Ganz kurz noch zur Einleitung. Also ich habe früher sehr viel im Neuen Testament gepredigt, war ich auch sehr begeistert von, aber auch ziemlich, also irgendwie habe ich gerade die Botschaften erwischt, die irgendwelche Ermahnungen, Gerichtsvorhersagen für uns hatten, hatte das scheinbar einen ziemlich strengen Ton. Dann hat ein älterer Bruder mal zu mir gesagt, nimm doch mal die Psalmen, predige doch mal aus dem Psalm. Man muss nicht immer mit dem Schwert reinschlagen, sondern man kann auch vielleicht zum Trost ermutigen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir das zu Rate genommen und habe dort angefangen, durch die Psalmen zu predigen. Für mich mit sehr viel Gewinn, muss ich auch wirklich sagen. Es tut gut jedem von euch, der hier ein bisschen jünger ist im Glauben. Sucht euch einen älteren Bruder, eine ältere Schwester, die euch ab und zu ein bisschen Rat geben, vielleicht ein bisschen einordnen in manchen Sachen. Mir hilft das immer noch. Ich habe zwei solche Brüder, die das immer wieder tun, die auch manchmal Sachen sagen, die unangenehm sind, aber das hilft mir. Nicht nur in meinem persönlichen geistigen Leben, sondern auch manchmal so Entscheidungen, die die Familie betreffen. Bin ich sehr dankbar für. Das Buch der Psalmen ist so, finden wir in der Mitte der Bibel, ist heute noch sehr aktuell, weil es einfach ganz konkret in die Mitte der Leben der Gläubigen spricht. Es spricht von Menschen, also vornehmlich von David und anderen Leuten aus dem Alten Testament, die diese Psalmen geschrieben haben, die aus ganz persönlichen Glaubensschwierigkeiten, aus dem einfachen Glaubensleben geschrieben haben, wie sie das Leben mit ihrem Herrn geschaltet haben, ganz praktisch. Ist heute auch noch für die Juden das Gebetsbuch, Gesangbuch. Also das heißt, sind hier Dinge nicht, die irgendwie aus alter Vergangenheit kommen und keine Aktualität haben, sondern diese Psalmen haben wirklich für uns heute noch Wertigkeit. Ich lese uns den Psalm ganz vor, aus der Schlachterübersetzung. Dem Vorsänger nach der Melodie Hindin der Morgenröte, ein Psalm Davids. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe dich bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen ihren Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Ja, er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuflucht schon von meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nah. Und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf und wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes, denn Hunde umringen mich. Eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, o Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette meine Seele vor dem Schwert, meine Einsame von der Gewalttat der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkünden, inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs, ehrt ihn. Und scheue dich nicht vor ihm, du ganzer Stamm Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen. Und er hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Und von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will dir meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden. Die den Herrn suchen, werden ihn loben und euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren, alle Enden der Erde. Und von dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn. Und er ist Herrscher über die Nationen. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen alle, die in den Staub hinabfahren und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Ein Same wird ihnen dienen, wird den Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkünden, dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Häufig, wenn man so Predigten über Psalm 22 hört, dann ist es meistens so aus der Perspektive des Kreuzes. Also heute wollen wir ein bisschen eine andere Perspektive einnehmen. Das Kreuz wird aber hierbei nicht außer Acht gelassen werden. Und ich habe für uns vier Punkte vorgestellt, also vier Punkte rausgesucht. Man kann da noch weit mehr von lernen. Vier Punkte, die uns helfen sollen, schwierige Zeiten zu durchstehen. Vier Dinge, die uns, oder vier Hinweise, die uns im Leid helfen können. Psalm 22 ist eine der wenigen Stellen in der Bibel oder eigentlich die einzige Stelle in der Bibel, wo wir eigentlich mal eine Perspektive auf Jesu Tod oder diese Zeit am Kreuz vom Kreuz aus bekommen. Ja, wenn wir so die Evangelisten lesen, dann sehen wir das immer von unten, was da am Kreuz passiert. Also Matthäus, Markus und Lukas und Johannes, die schreiben alle als Leute, die das von unten her beobachten. Aber wenn wir diesen Psalm lesen und daran denken, dass es diese Stellen alle im Neuen Testament nochmal gibt, wiederholt werden und dass das Jesu Worte am Kreuz tatsächlich sind, dann bekommen wir einen ganz tiefen Einblick auch darin, wie es Jesus überhaupt am Kreuz ging, was er da auch gefühlt hat. Aber nichtsdestotrotz ist es erstmal so, dass wir diesen Psalm als einen Psalm Davids nehmen. Also das heißt, er wurde lange vor Jesus diese Worte am Kreuz benutzt hat, geschrieben. Als Blick auf das, was am Kreuz kommen würde, aber auch einfach als ein persönliches Erlebnis, das David hatte. Und wenn wir hier jetzt mal so reinschauen, dann sehen wir gleich am Anfang etwas, was uns als Christen gar nicht fremd sein sollte. Hier in dem ersten, also zuerst einmal, viele Leute in Deutschland, die sind so der Bibelkritik erlegen, da möchte ich gleich ein paar Sachen vorwegstellen. Es gibt Texte in der Bibel natürlich, die sind nur für einen bestimmten Kontext, für eine bestimmte Zeit, für das Volk Israel oder nur für die Gemeinde oder sonst irgendwas. Das ist bei diesem Text nicht so. Kann ich euch beweisen, ganz einfach. Jeder darf jetzt gleich die Hand heben, der diese Frage beantworten kann. Hier wird gesagt, dass dieser Psalm zu einer Melodie gespielt wird. Dem Vorsänger nach der Melodie Hindin der Morgenröte. Wer von euch kennt diese Melodie? Keiner. Das heißt, diese Melodie ist längst nicht mehr existent, zumindest für uns nicht mehr. Aber trotzdem wurde dieser Psalm als Gebet von mehreren Juden und von anderen Menschen Tag für Tag gebetet in schwierigen Leidenssituationen. Das heißt, da dieser spezielle, also diese zumindest die spezielle Melodie, die mal da war, nicht mehr vorhanden ist und das einfach als allgemeines Gebet formuliert, überliefert wurde, dürfen wir das gerne auch diese Hinweise für uns nehmen. Zudem ist es so, das, was David hier durchmacht, wenn wir sehen, das ist etwas, was keinem Christen fremd ist. Hier heißt es in Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe dich bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. David beschreibt hier etwas, was so jeder Christ im Laufe seines Lebens als Christ mal erlebt. Er hat so den Eindruck, er ist in einer Situation, in der es ihm nicht gut geht, in einer Situation, in der er bedroht wird, wo ihm Leben genommen werden will von irgendwelchen Leuten. Und er hat den Eindruck, Gott ist nicht da. Er schreit hier, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du nicht da in dieser Situation? Und ich denke, jeder Christ durchläuft mal so eine Situation. In der Bibel, wenn wir im Alten Testament nachschlagen, die Leute, die wir da so finden, Josua, Mose, alle hatten diese Situation, in der sie da standen, wo sie sagten, wo ist denn Gott gerade? Und ich meine, wenn du noch vielleicht relativ jung im Glauben bist, dann ist es vielleicht so, du kennst das vielleicht noch nicht. Aber je älter du wirst, wenn du mit Jesus gehst, je vertrauter wird dir auch dieses Gefühl sein, dass du in Situationen stehst, wo du den Eindruck hast, Gott ist nicht da. Wo ist Gott gerade? Ich rufe zu ihm, aber kommt nicht. Ja, für manche Leute ist das schweres Leid. Man verliert jemanden, den man liebt. Und man hat Gott angefleht, dass er ihn rettet, um Heilung gebeten. Aber Gott schweigt dazu. Für jemand Jüngeres ist es vielleicht so, man hat gebetet, dass wegen Corona die Schule geschlossen hat und die Klassenarbeit nicht stattfindet. Und jetzt sitzt man am Tisch und die Klassenarbeit liegt vor ihm und Gott hilft vielleicht da gerade nicht. Es gibt ganz verschiedene Situationen, in denen wir den Eindruck bekommen können, Gott ist nicht da. Aber David tut hier etwas, wovon wir lernen können. Das ist auch mein erster Punkt. Wenn du leidest, dann bete. Wenn wir leiden, dann sollen wir das Gespräch mit dem Herrn suchen. Es ist ganz interessant, wenn wir hier so den Psalm durchgehen, so jetzt die ersten paar Verse, und einfach mal schauen, was sagt David hier eigentlich zu Gott? Stellt er da irgendwelche Bedingungen auf? Fordert er irgendwelche Lösungen? Schauen wir doch einfach mal. Er stellt hier einfach mal erstmal die Klage. Gott, du bist weit weg von mir. Vers 1. Ja? Und Vers 1 bis 12, wenn wir die so durchgehen, dann sehen wir, David fordert eigentlich gar nichts von Gott. Sondern er redet nur. Er redet nur mit ihm. Er stellt ihm diese Klage. Du bist weg von mir und was tust du denn eigentlich da? Du bist heilig, du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Unsere Väter haben auf dich vertraut. Er sagt ihm einfach Dinge, die ihn stören, und sucht das Gespräch mit seinem Herrn. Und das ist etwas, was wir tun sollten in Situationen des Leides. Nicht still werden, nach Lösungen suchen, sondern zu unserem Herrn kommen. Ich meine, wenn wir es mal ganz einfach sehen, Gott hat die Welt geschaffen. Gott hat uns als jeden einzelnen Menschen geschaffen. Er wusste ganz genau, wie unser Leben sein wird, durch welche Schwierigkeiten, Höhen und Tiefen wir gehen werden. Wenn einer uns versteht, dann er. Also ich bin Kfz-Mechaniker, wie gesagt, und für mich ist das häufig so, ich versuche nach Lösungen selber zu suchen. Auch in Afrika, wenn es da irgendwelche Probleme gab, dann wurde ich meistens ganz leise, bin in mein Zimmerchen gegangen oder irgendwo spazieren gegangen und habe darüber nachgedacht, wie kann ich diese Situation lösen? Aber das ist eigentlich falsch, der Einsatz, dieser Ansatz. Sondern als erstes sollte ich ruhig werden und das Gespräch mit meinem Herrn suchen. Also die Situation, in der David hier steht, wir wissen nicht genau, ne? Manchmal ist er so im Psalm, so wie im Psalm 5 oder so, man kann dann genau zuordnen, in welcher Situation das gerade spielt in der Geschichte Davids. Dann heißt er da ein Psalm, ne? Als David gerade vor seinem Sohn Absalom floh, dann weiß man, okay, Könige Chronik, schaue ich da und danach, finde ich die Situation, David muss Haus und Hof verlassen und kann das einordnen. Bei Psalm 22 können wir das nicht. Wir wissen nicht ganz genau, was er da erlebt, aber das, was hier so geschildert wird, ja, in den bis Vers 23, 24 so, das sind Dinge, da merken wir, da geht es an die Substanz, da geht es an sein Leben. Ja, das sind so Situationen, wo ich sage, da muss man mal richtig vom Brot des Lebens abgebissen haben, um da wirklich stabil zu bleiben. Ja. Aber er tut etwas, was für ihn ganz natürlich ist. Er redet mit seinem Herrn. Lass uns das auch tun. Wenn wir leiden, lass uns beten. Und er tut auch etwas ganz Interessantes, er protestiert erstmal. Er sieht die Situation, aber er steigt jetzt nicht mit irgendeiner Fahne auf die Straße und fängt an rumzurennen und rumzuschreien und was sich irgendwelche Rauchbomben zu zünden, sondern er geht zu Gott hin im Gebet und sagt, weißt du was, Gott, du bist ein guter Gott. Du regierst über diese ganze Welt. Und diese Situation, die ich hier gerade erlebe, das kann doch gar nicht sein. Ich bin der König, den du auf den Thron gesetzt hast. Ich bin jemand, der eigentlich versucht, das umzusetzen, was du möchtest. Ja, all diese Leute vorher, die Götzen gedient haben, ja, auch die Leute, die nach ihnen kamen, das war ja eine Katastrophe. Aber David hat selber ja eigentlich versucht, Gutes zu tun. Und er protestiert eigentlich, sagt, ich versuche das zu tun, was du möchtest von mir. Und dann kann das doch gar nicht sein, dass es mir so geht, wie das, was ich hier gerade erlebe. Dass Leute mir mein Leben nehmen wollen. Und das ist etwas, was wir dürfen. Also nicht Gott anklagen oder irgendwie dem irgendwelche Sachen hinschmeißt, sondern man darf protestieren in angemessener Form, so wie David es hier tut. Und wir sollten es auch tun, wenn es angebracht ist. Ich denke, als Christen haben wir oft ein sehr verdrehtes Bild von Gott. Gott stellt sich hier als jemand dar, der Zuhörer ist. Ja? Also nicht direkt in jede Situation eingreift, sondern jemand, der wissen möchte, wie es mir geht. Ja, ich weiß, wir sind hier in Deutschland, ja, so mit Emotionen schildern, also zumindest als Männer ist das so, wir sind ja meistens so emotionsvoll wie ein Stein, also das heißt, wir sagen nichts über unsere Emotionen, also zumindest habe ich das hier so gelernt, vielleicht ist das auch falsch, aber es gibt ja genau das Gegenteil, ja, dass zum Beispiel, dass man so emotionsgeladen hier vor Gott kommt, ihn anschreit, Vorwürfe macht, sonst irgendwas. Wir sehen hier, David wählt einen Mittelweg. Er schildert ihm einfach nur das, was er fühlt, aber in einer nüchternen Art und Weise. Also, wenn du leidest, dann bete. Und du darfst protestieren. Wenn wir Jesaja 49 lesen, dürft ihr gerne mit aufschlagen, müsst ihr aber nicht, ich lese die Verse vor, Jesaja 49, 14 bis 16, da zeigt uns Gott etwas und holt uns so ein bisschen zurück in die Realität. Jesaja 49, die Verse 14 bis 16, so heißt es hier, Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Also wieder den Eindruck, Gott ist nicht da. Aber hier zeigt uns Gott sein Wesen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet, deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Gott zeigt uns hier nochmal, er ist nicht irgendwo verschwunden. Er ist nicht irgendwann in Urlaub, sondern er ist immer da. Aber für uns scheint es manchmal so, als ob er weit weg ist. Als ob unsere Gebete vielleicht nur bis zur Decke gehen. Aber trotzdem sollte unser Gebet zu ihm nie abreißen. Und dann in den nächsten Versen tut David auch etwas, was mir geholfen hat. So sagt er hier in den Versen 5 und 6, auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich haben sie vertraut und wurden nicht zu Schanden. David spricht von den Vätern. Wer sind denn die Väter Israels? Auf welche ganz besondere Situation möchte er hier denn ansprechen? Welche große Situation kennen wir, wo Gott mächtig eingegriffen hat in das Leben Israels? Wisst ihr es? Ja. Auszug aus Ägypten, ja, genau, ja. Eine ganz, ganz markante Geschichte, ein Punkt in der Geschichte Israels. Gott holt sie raus aus dieser Gefangenschaft. Sie haben ihm vertraut, beziehungsweise also die Führer haben ihm vertraut und Gott hat eingegriffen. Und er erinnert sich an das Gute. Manchmal ist es so, dass für uns Dinge nicht mehr da sind. Ja? Die sind aus dem Auge, aus dem Sinn, sind sie weg. Das heißt, wir haben so den Eindruck, Gott ist nicht da und ja, er ist nicht da, er war nie da, er hat nichts gemacht. Aber das ist falsch. Ne? Also Gott benutzt auch dieses, dass man sich immer wieder daran erinnert, wenn wir 2. Petrus 12, ne, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, die eigentlich bei euch vorhanden sind und ihr in der Wahrheit fest gegründet seid. Er erinnert immer wieder. Ja, in Josua, sie ziehen da durch den Jordan durch. Was sagt Gott ihnen? Sie sollen Steine aus dem Jordan rausnehmen und sie auf dem trockenen Land aufstellen. Warum? Damit sie sich daran erinnern, was Gott getan hat. Wenn du leidest, erinnere dich an das Gute, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Jeder von uns, der heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt und vielleicht im zweiten Gottesdienst noch sitzen wird, hat einen Grund, hier zu sitzen. Der Grund ist die Güte Gottes in seinem Leben. Irgendwo hat Gott in unser Leben eingegriffen. Irgendwo hat Gott einen Anfang mit uns gemacht. Lasst uns daran erinnern. Vielleicht hilft es ja, was wir so machen wie Israel, als sie durch den Jordan gezogen sind. Ja, dass wir irgendwo uns einen Stein in den Garten stellen, wegen mir ein Datum drauf gravieren oder draufschreiben mit dem Edding, dass wir immer wieder in diesen Zeiten der Dürre, in der Zeiten der Not uns daran erinnern können, was Gott schon getan hat in unserem Leben. Manchmal sind es diese Dinge, die wichtig sind, um uns daran zu erinnern. Okay, jetzt sieht es vielleicht so aus. Er tut gerade nichts, aber er hat in der Vergangenheit getan. Und er wird auch wieder etwas tun. Also, wenn du leidest, bete und erinnere dich. Es gibt einen ganz interessanten Artikel, der kürzlich in einer Zeitung rausgekommen ist. Ich kann jetzt gerade nicht mehr sagen, aus welcher Zeitung, aber ich habe den Artikel dabei und den könnt ihr auch gerne von mir noch kriegen. Wer von euch kennt Klaus Dieter John? Also Ike, du kennst ihn mit Sicherheit. Klaus Dieter John, er hat ein Krankenhaus in Peru in den Anden gegründet. Dios Pisoyana ist eines der größten und bekanntesten Missionskrankenhäuser. Wahnsinnsgeschichte, wie das alles überhaupt ins Rollen gekommen ist. Der hat 3 Bücher geschrieben. Gott hat uns gesehen und auf Wasser laufen, das andere, ich habe Gott gesehen. Empfehle ich euch, lest diese Bücher, sehr interessant, über Gottes Wirken an diesen Menschen. Und er schreibt hier in einem Artikel, dass seine Frau ihn immer wieder dabei ertappt, wie er in seinen eigenen Bücher schmökert, ne, und sich dann darüber lustig macht eigentlich, dass er immer wieder seine eigenen Bücher liest. Aber er schreibt hier in dem Artikel, er macht das, damit er nicht vergisst, was Gott getan hat in seinem Leben. An die Güte Gottes erinnert wird, die er gesehen hat in seinem Leben. Und für mich ist das so ganz praktisch. Manchmal bin ich so richtig demotiviert. Ja? Also nach dieser Geschichte in Tansania, wir sind da weggegangen, ja, wir waren nur 2,5 Jahre da, haben eigentlich gepackt, um ein Leben lang dort zu sein. Und dann kommt diese Geschichte. Wir haben mit diesem Bischof zu tun, der ist korrupt. Ja? Die ganze Sache geht nach hinten los. Wir kommen hier und dann sitzen wir hier in einem Ferienhaus und es ist ruhig. Corona, ja? Passiert gar nichts. Und du denkst erstmal, was habe ich Gott irgendwie falsch gehört? Ja? Ist das irgendwie nicht richtig? Will ich überhaupt noch mal irgendwas damit zu tun haben? Und in diesen Momenten helfen mir die Berichte alter Missionare. Ja, Stud, ganz verschiedene, Stud war so ein Kongo-Missionar, verschiedene Biografien. Also ich habe schon so ziemlich alle Biografien gelesen, die es irgendwie als E-Book gibt. Und die ermutigen mich immer wieder daran, weil ich sehen kann, was hat Gott in der Vergangenheit im Leben von Menschen getan, die sich gebrauchen lassen wollten. Einfach mich an Gottes Güte in der Vergangenheit zu erinnern, was mich rausholt aus meinem Leid, ja, rausholt oder vielleicht auch einfach eine andere Perspektive verschafft. Das heißt, stellt euch so kleine Steine in den Garten, auf die Fensterbank, ja, wenn es sein muss, an die Uhrkette dran, damit ihr nicht vergesst, was Gott getan hat. Der dritte Punkt, also wir gehen hier relativ zügig durch den Psalm so durch, das sehen wir hier in den Versen 23 bis 32. Wir sehen, dass auf einmal dieser etwas düstere Hintergrund dieses Psalms sich verändert. Ja? Also er spricht hier von diesen Stieren, die um ihn drumherum stehen, den Hunden, den brüllenden Löwen. Also das müssen jetzt nicht unbedingt immer diese Tiere gewesen sein. Wir wissen es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall ist es eine Bildsprache, die ausdrückt, dass da große Gefahr auf ihn wartete. Also es sind auf jeden Fall mächtige Feinde, die ihm versucht haben, da das Leben zu nehmen. Und dann sehen wir hier in den Versen 22 und 23, also am Anfang ist das noch so, er rette mich aus dem Rachen der Büffel, Vers 22. Und dann heißt es, ja, du hast mich erhört und gerettet vor den Hörnern der Büffel. Aber was tut David jetzt? Er tut etwas, was ich finde, etwas, was bei uns verloren gegangen ist. Er beginnt zu loben. Und das ist auch mein dritter Punkt, also der erste nochmal, wenn du leidest, dann bete. Lass das Gespräch mit Gott nicht abreißen. Wenn du leidest, dann erinnere dich an die Güte Gottes in der Vergangenheit. Und wenn du gelitten hast, dann lobe den Herrn. David bleibt nicht still. Ja? Er sagt, oh, du hast irgendwas getan für mich und oh, jetzt ist wieder alles gut und ich gehe wieder meines Weges. Ne? Also für mich ist das manchmal so. Ich hatte mal so einen Fall, jetzt vor kurzem hatte ich meine Brille verloren. Bei mir ist es so, wenn ich hier vorne stehe, ohne Brille, dann könnt ihr mich sehen. Ich sehe euch zwar, aber kann nicht sehen, ob ihr jetzt schlaft oder irgendwelchen Blödsinn macht oder so. Ne? Ist vielleicht für euch ein Vorteil, für mich ein Nachteil. Und die Brille war weg und dann hatte ich das gesagt in der Gebetsstunde. Die Leute haben dafür gebetet, dass diese Brille wieder auftauchen sollte. Und die Brille tauchte dann wieder auf und ich hatte nichts mehr dazu gesagt. Ja? Kein irgendwie, yo, Gott hat das Gebet erhört oder so. Oder einfach geteilt. Sondern ich bin einfach meiner Wege gegangen. Und dann fragte mich irgendwann eine Schwester, hat gesagt, du, was ist eigentlich mit aus deiner Brille geworden? Ich habe dafür gebetet, was daraus geworden? Habe ich gesagt, oh, das hat mich daran erinnert, ich könnte einfach jemanden daran teilhaben lassen, das Lob Gottes einfach da auch aussprechen. Er sagt hier, so will ich meinen Brüdern deinen Namen verkünden, inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Warum will er ihn loben? Weil Gott etwas getan hat in seinem Leben. Die den Herrn fürchten, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs ehrt ihn und scheu dich nicht vor ihm, du ganzer Stamm Israels. Und es geht noch ein bisschen so weiter. Und das war eine Tradition, die in Israel eigentlich üblich war. Also es gab ja diese ganzen Opferriten, ja, und es gab auch Dankopfer. Also das heißt, wenn Gott etwas in meinem Leben getan hat, war ich verpflichtet dazu, die Gemeinde daran teilhaben zu lassen. Also für mich ist es so, wenn hier vorne, also es gibt ja immer im Gottesdienst eigentlich so ein Zeugnisteil, ne, aber der stirbt meistens als erstes aus, weil da keiner irgendwas sagt. Das ist immer sehr ermutigend gewesen, wenn junge Leute oder ältere Leute hier vorkommen und das teilen, was sie mit Gott erlebt haben. Das hat mich immer ermutigt. Das hat mich auch wieder dazu gebracht, dass ich mir überlege, was hat Gott eigentlich so in der vergangenen Woche in meinem Leben gewirkt? Das war damals Pflicht und bei uns ist es verloren gegangen. Aber gerade wenn wir gelitten haben, Gott hat eingegriffen in unserem Leben, lass uns andere Leute ermutigen. Nicht indem wir uns selber irgendwie groß darstellen, sondern einfach Gottes Zeugnis hochhalten. Indem wir den Leuten sagen, das hat Gott in meinem Leben getan. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. David redet hier weiter und wir sehen hier, wenn während er hier Gott am Loben ist, er sagt, in der Gemeinde will ich den Leuten das verkünden und so, dann wechselt seine Perspektive. Und das ist auch der letzte Punkt, also der fünfte Punkt. Wenn du lobst, dann siehst du auf das Ende. Also wir müssen hier daran denken, dass in dieser Zeit, als dieser Psalm hier aufgeschrieben wurde, da war noch nichts von Gemeinde oder ja, wie das alles mal sein wird am Schluss, Offenbarung war noch nicht geschrieben. Ja? Also das heißt, viele Dinge, die David hier sagt, sind eigentlich Dinge, die erfahren wir erst so im Detail durch das Neue Testament. Er sagt hier, von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen. Also er kommt da und will den Leuten das einfach teilhaben lassen, was Gott getan hat. Die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Denn das Königreich gehört dem Herrn. Er ist Herrscher über die Nationen. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen alle, die in den Staub hinabfahren. Und weil seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Und hier der letzte Vers, Vers 23. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkünden dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Diese letzten Worte, er hat es vollbracht. Es ist vollbracht. Der Sieg Christi am Kreuz. Und David steigt in dieses Lob ein und wir sehen, seine Perspektive ändert sich. Manchmal ist das so, ne, Psalm 27, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und ich sehe diese Berge, ich sehe diesen, also da ging es ja um diesen Weg nach Israel hoch, ja. Man wusste, dass wenn ich da durchgehe, werde ich überfallen, geplündert, sonst irgendwas. Manchmal geht es uns auch so. Ja? Wir stecken in diesem Leid drin, wir sehen einfach nur die Schwierigkeiten, die Not, keinen Weg raus. Aber wenn wir anfangen zu loben, verändert sich unsere Perspektive. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Das passiert gleich noch, dass ihr das Bild seht. Genau, dieses Bild hier, also ist entstanden vor der Kunsthochschule in Montreal. Schön, ne? Also wunderbares Bild. Das haben Künstler, haben sich das ausgedacht, die haben das da hingebaut. Aber es ist eigentlich so ein bisschen eine Katastrophe, wenn man das anschaut. Ne? Also so als Fußgänger oder mit dem Kinderwagen da durchfahren ist eigentlich, oder mit dem Einkaufswagen, könnt ihr ja mal versuchen, mal gucken, was dabei passiert. Ne? Also eine Katastrophe. Sieht schön aus, aber ist eine Katastrophe. Und so ist das auch manchmal mit den Dingen in unserem Leben, wenn sie so vor uns sind, dann ist das manchmal eine Katastrophe. Wechseln wir aber die Perspektive ein klein bisschen, dann verändert sich das. Und auf einmal ist das ganz harmlos. Anamorphose nennt sich dieser Stil, diese Kunstrichtung, die es da gibt. Wenn wir von vorne auf etwas draufschauen, dann sieht das so aus, ich komme da nicht durch. Wo ist Gott in dem Ganzen? Wie soll das überhaupt alles funktionieren? Und wenn wir in das Lob Gottes einsteigen, dann wechseln wir die Perspektive. Dann sehen Dinge, die am Anfang vielleicht, oh, wie sollen wir überhaupt damit leben, wie sollen wir überhaupt damit klarkommen, schrecklich aus. Aber wenn wir die Perspektive wechseln im Lob Gottes, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Die Verse, die heute Morgen aus Römer gelesen wurden, treffen da voll zu. Ich möchte nochmal die vier Punkte, die wir hatten, möchte ich nochmal wiederholen. Wenn du leidest, dann bete. Lass uns nicht verstummen im Leid und versuchen selber durch die Dinge durchzugehen, sondern Gott ist unser Gesprächspartner. Er ist nicht nur unser König, sondern auch unser Freund, der mit euch durch Schwierigkeiten Seite an Seite geht. Wenn du leidest, erinnere dich. David erinnert sich hier an das, was Gott an Israel getan hat, als sie aus Ägypten befreit hat. Erinnere dich auch an die großen Dinge, die Gott getan hat. Erinnere dich an deine Errettung. Das ist kein Akt, den wir vollbracht haben, sondern Gott hat sich zu uns runtergebeugt. Und wenn du gelitten hast, dann lobe. Lobe Gott, lass andere Geschwister an der Gemeinde, in deinem Haus, in deiner Familie, andere Christen teilhaben an dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Selbst wenn es nur der Schlüssel ist, der wieder da ist. Und wenn du lobst, dann siehst du auf das Ende. Lobe Gott und dadurch wechselst du die Perspektive. Und dann sind Dinge, wie es hier in diesem Bild aussieht, vielleicht am Anfang sehen sie unüberwältigend, also so aus, als ob wir sie nicht überwältigen können. Aber wenn wir die Perspektive wechseln, sehen wir oft, das ist gar nicht so schlimm.